Also nebst diesen Orten, wo man sich hätte können treffen, auch Kontakte ins Rad. Und das ist gar nicht so schlecht gewesen, wo da hätte man auch ein bisschen beschreiben, was man so sucht. Und bei mir ist er nur erfolgreich gewesen.
Sehr gut. Also wir wissen jetzt, der Martin hat seinen Partner über eine Anzeige gefunden.
Mhm. Michael auch.
Grünfunk, der Podcast über Politik von Luzern bis Bern.
Ja, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur 5. Folge von Grünfunk, ein Podcast mit einer grünen, hintergründigen Perspektive auf die politische Landschaft in Bern und auch in Luzern. Ein Schwerpunktthema im Gespräch mit Michael Tönggi und natürlich ab und zu auch weitere Gäste aus der Luzerner Politik. Heute zu Gast haben wir neben Michael einen Nationalrat, Kommissionspräsident und Hobbygärtner aus Kriens, auch zum ersten Mal gerade einen zweiten Gast in der gleichen Grünfunk-Folge. Der Martin Abele, Soziologe und grüner Grossstadtrat. Heute reden wir mit euch über Ehe für alle in der Schweiz. Und ich glaube, vor mir habe ich zwei Menschen, die persönlich auch selber den Kampf sehr mitgetragen haben. Beide leben in einer langjährigen Partnerschaft mit einem anderen Mann. Ich bin Can Waldvogel, Geschäftsleiter von der Grünen Luzern und Gastgeber von diesem Podcast. Das Schweizer Parlament hat 2020 mit grosser Mehrheit entschieden, dass die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet werden soll. Die Gesetzesänderung, die Ehe für alle, ist ein weiterer Schritt hin zur Gleichstellung von homo- und bisexuellen Paaren mit heterosexuellen Paaren in der Schweiz. Abstimmen darüber tun wir am 27. September, weil eine Allianz von konservativen Kreisen, von SVP bis Freikirche und zum Teil auch von der CVP, das Referendum ergriffen haben. Ist das jetzt der grosse Meilenstein oder doch nur ein längst überfälliger Schritt hin zu ein bisschen mehr Gleichberechtigung von LGBT-Menschen? Und wie geht es jetzt weiter? Denn auf dem Papier ist schon viel erreicht, aber Vorurteile und zum Teil auch Ausgrenzung sind in der Gesellschaft weiterhin Realität in gewissen Kreisen. Zum Einstieg vielleicht ein bisschen etwas Lockeres, aber ich habe es schon angetönt, sowohl du Martin, als auch du Michael, ihr beide kennt euch schon länger und habt auch eine politische Vergangenheit, ein politisches Engagement, wo es darum geht, für die Rechte von homo- und bisexuellen Menschen in der Schweiz zu kämpfen bei den Grünen.
Ja, da gibt es eine lange Geschichte. Also meine Geschichte hat ja angefangen bei der homosexuellen Arbeitsgruppe Schweiz Hach. Und gerade wenn du davon Rätsch, Ehe für alle, ist das ein Meilenstein oder ist das etwas, was wir vielleicht gar nicht wetten? Also dann zumal ist die Bewegung noch ganz klar eigentlich gegen die Ehe gewesen. Weil die Ehe ist etwas Bürgerliches und etwas, was nicht zu den Schwulen und Lesben passt. Also da wollen wir uns auf keinen Fall anpassen. Aber das hat sich dann geändert, weil die Forderung nach Gleichrecht ist sehr gleich mal im Vordergrund gestanden und wir haben auch immer mehr Politikerinnen und Politiker gehabt, die da Schwule und Lesben aktiv waren, auch bei den Grünen. Und dort haben wir es dann kennengelernt, also natürlich schon vorher, aber dort sind wir auch zusammen aktiv worden, Michael, bei den Grüsch. Das waren die Grünen Schwulen gewesen. Also die Lesben waren dort noch nicht drin gewesen.
Genau, wir haben immer gefragt, ob es mal ein Grüsch sollte sein.
Aber es ist, glaube ich, dann noch keine Lesben dazugekommen.
Nein.
Genau. Aber immerhin, also da sind wir sehr aktiv geworden. Vielleicht kannst du dann nachher, Michael, noch schnell sagen, was wir gemacht haben. Aber eine kleine Anekdote. Es hat uns immerhin noch einen Eintrag in der Prättigauer Zeitung beschert, weil Grüsch liegt ja im Prättigau und die haben das sehr erwähnenswert gefunden, dass es jetzt noch ein zweites Grüsch gibt.
Das Interessante einfach an dieser Bewegungs- und Arbeitsgruppe war, dass wir im 95 gab's auch eine Broschüre geschrieben haben. Und wenn man die heute vornimmt, sind all die Forderungen, die wir jetzt eigentlich zu einem Abschluss bringen. Also Ehe für alle ist schon dabei gewesen. Das Antidiskriminierungsgesetz, wo wir letztes Jahr abgestimmt haben. Die Forderungen sind eigentlich alle schon auf dem Tisch gewesen. Und es zeigt, dass der politische Prozess manchmal doch relativ lang geht.
Ja, spannend. Nur schon der Einstieg ist eine bewegte Geschichte auch offensichtlich. Jetzt sind wir an dem Punkt. Wir reden über die Ehe für alle, auch für Menschen, die homosexuell, bisexuell sind. Was haltet ihr eigentlich grundsätzlich von dieser Abstimmung? Wenn ihr jetzt könntet wünschen, würdet ihr lieber nicht können darüber abstimmen, weil sie vielleicht auch eher problematische Vorurteile und Stigmas aus den Mottenkisten holt? Oder ist es auch eine Chance, so können das noch einmal die Normalisierung in Zahlen ausgedrückt haben in der Schweizer Bevölkerung?
Ich finde es gut, weil ich habe eine Erfahrung gemacht, ich weiss nicht, vor wahrscheinlich auch schon bald 10 Jahren, wo eine Veranstaltung war von Freikirchen. Ich glaube, es war von Freikirchen, wo eine Frau auftreten ist, die so vor allem gegen das Gender-Mainstreaming geschumpfen hat. Also, dass man da versucht, auch das binäre System aufzubrechen und gesagt hat, da ist im Hintergrund von der UNO aus irgendeine Elite am Kämpfen, die da die ganze Welt missionieren will. Und das war gut gewesen, wo wir damals schon haben können sagen, sorry, aber wir haben das Partnerschaftsgesetz in der Schweiz in einer Abstimmung angenommen und wir werden auch die Ehe für alle annehmen und man kann nicht mit dem Bild kommen, dass das irgendjemandem oktroyiert wird, sondern die Bevölkerung, Gesellschaft kann wirklich mit dem Stimmzettel die Offenheit, die mittlerweile vorherrschend ist, auch zum Ausdruck bringen.
Und letzten Endes ist es wirklich der letzte Schritt zu der Gleichstellung und der muss noch vollzogen werden.
Michael, kannst du mal noch kurz den konkreten Werdegang von dieser Vorlage in Bern zusammenfassen? Wie ist die Gesetzesänderung zustande gekommen und was hat man vielleicht auch draussen gelassen? Oder aus deiner Sicht fehlt vielleicht sogar in dieser Gesetzgebung?
Also ursprünglich war das ein Vorstoss von der Katrin Bertschi, von der Grünliberalen, die das etwa im 11. oder 12. angestossen hat. Sie hat damals noch eine Verfassungsänderung verlangt. Und das war dann ein Block, den man am Anfang recht lang abgeklärt hat, braucht es das oder braucht es das nicht. Und man ist eigentlich mehrheitlich zum Schluss gekommen, es braucht keine Verfassungsänderung, weil wir im Artikel 14 schon das Recht auf Ehe und Familie drin haben. Und das ist eben nicht eine heterosexuelle Familie, so wie es formuliert war. Es ist sicher mal so verstanden worden. Aber man hat gefunden, aufgrund von dem Artikel kann man die Ehe für alle auch auf der Gesetzesstufe einführen. Das Recht auf Ehe hat mehr geheissen, dass man eben Eherestriktionen aufheben, die es früher gegeben hat. Also ärmere Leute haben in gewissen Kantonen nicht können heiraten im 19. Jahrhundert. Und man hat in dem Sinn wollen, dass wirklich garantiert. Wir haben nachher lange Diskussionen gehabt über die Adoption und Zusammenspende für Frauenpaare. Das waren noch Klippen, wo aber der Ständerat eher härter war und der Nationalrat sich können glücklicherweise durchsetzen, weil es jetzt wirklich eine echte Gleichstellung gibt, wo ganz wichtig ist, dass man da nicht nochmal Unterschied geschaffen hat.
Jetzt, ich würde sagen, die GegnerInnen von dieser Vorlage arbeiten mit zum Teil auch unappetitlichen Instrumenten. Zum Beispiel hat man den österreichischen Psychiater Christian Sperrmann im Wahlkampf integriert und er propagiert sozusagen so Homo-Heilige und sagt, dass sich bei Homo- und Bisexualität um eine von der Heterosexualität nachgeordnete Sonderform von sexuellem Verhalten handelt. Was tut das mit euch, wenn jemand so einfach eigentlich eure Sexualität abspricht? Das finde ich mega extrem, also völlig daneben.
Also ich finde es einfach schlimm, dass es immer noch solche Bewegungen und solche Leute gibt, die Schwule, Lesben, Transmenschen, was auch immer, wo nicht der Norm entspricht, umpolen, so letzten Endes, und das dann auch noch öffentlich kundtun. Da wird sehr viel Leid verursacht. Und wir haben es gesehen bei einigen Leuten, die in solchen evangelikalen Vereinigungen waren, wie lange sie gekämpft haben, bis sie dann doch noch geschafft haben, dort rauszukommen und trotz ihrem Glauben nachher auch ihre Homosexualität haben können leben. Und das ist einfach wirklich tragisch für diese Menschen, dass sie so etwas müssen durchmachen müssen, weil sie haben ja einen Glauben. Sie sind wegen dem Glauben in dieser Kirche und werden nachher so manipuliert. Das ist einfach das, was ich dazu sagen kann, weil es ist klar, die Massnahmen, die nützen nichts, aber sie schaden extrem.
Woher rührt denn das überhaupt noch, dass man sozusagen, was haben Sie den Eindruck, was ist der Treiber dahinter, dass man sozusagen wirklich mit den zwei Händen probiert, ja, Menschen, die halt einfach ihre Form von Sexualität und Liebe ausleben, ja, dass man mit denen so ihre Identität eigentlich abspricht, was steckt da dahinter, eurer Meinung nach?
Gut, wir haben natürlich sehr lang jetzt in gesellschaftlichen Fragen auch sehr normativ gelebt, oder? Es ist in Kästchen gewesen, es hat Tee gegeben, es hat Kirche gegeben, die viel vorgegeben hat. Früher zum Teil aber auch Parteien. Also man ist viel stärker ausgerichtet gewesen auf eine Ideologie, auf eine Idee. Und ich glaube, das hat sich aufgetan. Unsere Gesellschaft ist breiter geworden. Es ist auch nicht immer einfach, das wissen wir. Es gibt auch gewisse Orientierungslosigkeit, aber es gibt natürlich noch Teil, politisch oder eben in der Religion, in der Kirche, die mit dem nicht schlagen können, dass wir auch die Offenheit haben und versuche ich das wieder zu kanalisieren, damit man auch eine Deutungshoheit von diesen Institutionen aus hat. Es ist natürlich schwieriger, wenn man alles ausdiskutieren muss miteinander, als wenn man gewisse Sachen einfach als sogenannt gottgegeben kann vorgeben, wo ja dann aber einzelne Leute letztendlich eigentlich vorgeben, was gottgegeben ist.
Ja, jetzt kurz noch doch zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Höchstwahrscheinlich dürfen wir bald Ja sagen zu der Ehe für alle. Was ist wichtig an dem Gesetz? Was ist wichtig für euch jetzt, dass es konkret passiert?
Ich glaube, das Wichtige ist, wie es der Martin gesagt hat, ist Gleichstellung, oder wo jetzt effektiv rum ist. Man hat nicht ein zweitrangiges Partnerschaftsgesetz. Und ich finde das Signal schon sehr wichtig. Das ist wichtig als Signal für die offene Gesellschaft. Es gibt aber natürlich auch rechtliche Vorteile, vor allem auch wie bei anderen Familien, wenn man Kind hat. Das ist einfach viel einfacher nachher. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Errungenschaft, wo man kann sagen, es gibt jetzt noch ganz, ganz spezielle kleine Teile, wo wir noch nicht die Gleichberechtigung haben. Aber sonst ist für mich das Kapitel auf der rechtlichen Seite abgeschlossen.
Und es ist dann keine Sonderform mehr, wie die eingetretene Partnerschaft. Die eingetretene Partnerschaft, die hat natürlich schon sehr viel Recht gegeben für gleichgeschlechtliche Paare. Aber es ist immer noch ein Sonderinstitut gewesen. Und das hat auch ein Problem bereiten, weil, wenn man sich auf Stell bewirbt, dann muss man ja meistens den Zivilstand angeben, und das ist dann eine eingetretene Partnerschaft, oder sich halt bei der Wohnungssuche, etc. Es gibt verschiedene Situationen, wo das ungünstig ist. Und jetzt haben wir dann effektiv auch auf dieser Ebene die volle Gleichstellung, und das ist sehr entscheidend.
Gehen wir von dieser konkreten Vorlage, die handfest auch eine Gleichberechtigung herstellen, noch ein bisschen tiefer. Vielleicht mal, würdet ihr sagen, dass es sich für euch heute einfacher ist, sich zu outen im Alltag? Und ist das wegen einer grösseren Akzeptanz oder einfach, weil ihr älter sind und euer Umfeld das ein bisschen gefestigt ist, dass man halt auch Menschen um sich herum hat, die einfach mit euch, euch akzeptieren, so wie ihr seid?
Also man muss mal sagen, ein Coming-out, ein eigenes Coming-out müssen immer noch alle machen. Jede Jugendliche, jede junge Person, die merkt, dass sie nicht der Norm entspricht, also in dem Fall, dass man aufs andere Geschlecht steht zum Beispiel, oder dass man für Transmenschen halt in dem Körper wohl ist, wo man hat und so, tut einen schwierigen Prozess durchmachen. Aber zum Glück ist es so, dass wenn man sich dann dazu entschließt, dazu zu stehen, also wenn man das schafft, sich dazu zu stehen und das dann auch gegenüber Freunden und Familie tut, bekannt machen, dass das heute wahrscheinlich ein weniger schwieriger Prozess ist wie früher, in den meisten Fällen, weil man schon so viele Beispiele hat und weil es einfach auch nicht mehr so stigmatisiert ist wie früher.
Das sehe ich auch so. Ich habe noch mit Leuten darüber geredet, weil ich irgendwann wie haben müssen sagen, ich weiss ja gar nicht, wie es heute ist für einen Jugendlichen. Das müssen wir die Jugendlichen fragen, aber ich habe auch mit Leuten darüber geredet und auch so gehört, dass gerade jetzt natürlich bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel im Schulalter schon noch Schwierigkeiten sind, dass einfach das Sprüche machen zum Beispiel immer noch vorhanden ist. Also ein Kind, ein Bub sitzt neben einem anderen Bub in der Garderobe, vielleicht ein bisschen zu nahe und dann sagt er, hey, bist du eigentlich schwul? Also das ist schon noch rum und von dem her muss ich manchmal wirklich aufpassen, dass ich nicht von meiner privilegierten Situation, also ich habe mein Coming-out schon früher gehabt, ich bin auch in einem Bekanntenkreis nachher gewesen, wo das akzeptiert war, nicht einfach darauf schliessen, dass es für alle anderen auch einfacher geworden ist. Oder einfach ist.
Und ich komme natürlich auch immer noch sehr darauf an, in welchem Kontext dass die aufwachsen. Also eben, wenn man in einem aufgeschlossenen Elternhaus aufwachst, ist das etwas anderes als zum Beispiel in gewissen Migrationsfamilien. Und auch in Schulen ist es unterschiedlich, je nachdem, was das für eine Schule ist. Wenn dort natürlich noch sehr viel mit so Slang-Wörtern geschafft wird, auch das ist so schwul zum Beispiel, wie du sehr häufig gesagt, für alles Mögliche, dann braucht es wahrscheinlich schon noch einen Tick mehr, bis man zu seinem Schwulsein, zum Lesbischsein etc. steht.
Mhm. Noch kurz zwischengefragt, haben das Gefühl, so im Bildungsalltag und so auch, gerade im Aufklärungsunterricht, so, wird das Thema eurer Meinung noch genug auch so ein bisschen offen und positiv formuliert? Oder haben das Gefühl, es ist immer noch das Heteronormative, wo so im Zentrum steht? Also müssen wir da vielleicht mehr machen, auch in den Lehrplänen und so?
Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne schlicht die Lehrpläne zu wenig. Ich habe einfach das erlebt bei Marco, der ist ja bei mir, also mit dem haben wir eine WG gehabt, die Familie, die bei mir kommt, und der Marco war der Sohn, der hat sich der Sektlehrer nachher geoutet im Schulzimmer und hat das in der Klasse erklärt. Und auf der einen Seite ist ja das ganz toll und auf der anderen Seite habe ich gleich auch gedacht, warum ist jetzt das eigentlich noch nötig? Also warum ist das nicht so eingebaut irgendwie und ist das möglich, dass das Kind einfach so mitbekommt, ohne dass der Lehrer eines Tages in der Stunde hinsteht und sagt, übrigens, ich bin schwul und ich will euch jetzt das mitteilen. Und er hat es dann, glaube ich, auch in den Eltern mitteilt. Ja, es ist eben gleich immer noch nicht so völlig normal eingebaut.
Gleichzeitig ist es so, dass schon an der Schule sehr viel gemacht werden kann, für den Jugendlichen zu erleichtern. Wenn die Lehrpersonen zum Beispiel das auch vorleben, dass es keine Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Lebensweisen, dann ist das sehr viel ermutigender und dann kommt es auch viel weniger vor, dass die Kolleginnen und Kollegen von den Schülerinnen und Schülern irgendwelche dumme Sprüche machen.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das deutet ihr einmal an, habe ich auch schon gehört bei euch mit dem Gespräch, dass ihr so ein bisschen aus einem Umfeld kommt, das eigentlich relativ positiv und offen damit umgegangen ist. Habt ihr aber doch auch persönliche Erlebnisse, die euch unter die Haut gegangen sind und euch weiterhin beschäftigt, wo ihr irgendwie eine Form von Diskriminierung auch erlebt habt?
Also ich persönlich habe recht wenig Diskriminierung erlebt. Aber ich weiss natürlich von Fällen, wo das vorgekommen ist. Also eins, wo mir ziemlich eingefahren ist, das ist, dass ein Besitzer von einer schwulen Bar zusammengeschlagen worden ist, so dass er im Spital gelandet ist. Und wir hören ja auch immer wieder, auch heute noch, von Übergriffen, gerade auf schwule Paar, die offen zeigen, dass sie schwul sind, indem sie vielleicht die Hände halten oder sich umarmen oder sich sogar küssen in der Öffentlichkeit. Das finde ich ziemlich, also das ist schlimm.
Was mir eingefahren ist, ist, vor einem Monat oder ein paar Wochen war in Bukarest ein Gay Pride gewesen. Und da hat es eine Gegendemo gegeben, also kirchlich familiärer Kreis. Und ich kann ja das nicht lesen, aber man kann ja heute die Sachen übersetzen und ich habe einfach die Kommentare angeschaut dazu. Und die sind so unglaublich schlimm gewesen, finde ich. Und ich weiß das Gefühl, das gibt es ja gar nicht mehr. Und ich liebe Rumänien, wir gehen jedes Jahr, wenn wir nicht Corona haben. Aber als ich das erste Mal richtig realisiert habe, wie echt die Stimmung in diesem Land auch noch ist, und das ist mir schon noch ein bisschen eingefahren, dass Gesellschaften nicht überall gleich weit sind. Es war vielleicht auch eine gewisse Community gewesen, die sich dort geäussert hat in der Kommentarspalte. Aber dort habe ich halt gedacht, hoppla, das klingt schon noch ein bisschen anders.
Ich denke, in gewissen Ländern geht es ums nackte Überleben, oder? Wenn wir andere so, sexuelle Neigung hat als heterosexuell. Wir zeigen auch zahlreiche internationale und nationale Erhebungen, dass schwule, Lesben, Bisexuelle suizidgefährdeter sind und stärker an psychischen Krankheiten wie Depressionen oder Angstzuständen leiden als heterosexuelle Menschen. Wie erklärt ihr euch das vor allem auch in der Schweiz?
Ja, das zeigt halt letzten Endes tatsächlich, dass die Menschen wirklich immer noch recht daran arbeiten, an ihrem Schwulsein, Lesbischsein, sehr viele. Und halt auch immer wieder Phasen vom Zweifeln haben. Und so oft, was die Gesellschaft vielleicht ist, es kommen auch immer wieder Situationen, wo man dann merkt, dass ich anders bin und dass es nicht ganz so selbstverständlich ist, schwul sein oder lesbisch sein. Es braucht halt da doch sehr viel Kraft dazu.
Ja, vielleicht so ein Aspekt ist auch, wie steht es um den Zusammenhalt innerhalb von der LGBT-Community? Gibt es da auch ausreichend Angebote und pflegt man auch ein Netzwerk, um sich gegenseitige Unterstützung ab bei so wichtigen Aspekten wie das Coming Out oder sich gegenseitig zu unterstützen und zu beraten, wenn man Opfer von Formen von Diskriminierung wird? Wie seht ihr das? Funktioniert das in der Schweiz gut?
Gut, es hat natürlich Organisationen, die sich darum kümmern. Es gibt zum Beispiel die Milchjugend, die Milchbar, die auch für Jüngere vor allem offen steht. Das gibt es noch. Ich finde aber schon, dass natürlich dadurch, dass sehr viele in die sozialen Medien abgewandert ist, also die ganze Partnersuche und so, das ist früher, da ist man ins Ufer losgegangen oder es ist mindestens ein Bestandteil davon gewesen. Und typischerweise gibt es diesen Ort ja nicht mehr, das Ufer los ist eingegangen, die Halu gibt es nicht mehr. Es ist schon auch eine Schrumpfung gewesen, wo ich finde, das ist zum Teil schwierig, weil man kann durchaus ganz vieles im Internet finden, aber wenn man dann persönlich ein Problem hat und etwas besprechen will, finde ich, fehle zum Teil die Orte heute.
Mhm. Ja, also ich habe gerade diese Woche mit jemandem geredet, der sucht seit Jahren einen Partner. Und der ist auf diesen sozialen Medien aktiv natürlich und er findet immer wieder Partner für den Sex, aber eben kein Lebenspartner. Und das ist das aber, was er eigentlich würde suchen. Und zu meiner Zeit hat es noch Kontakt ins Herat gegeben. Also nebst den Orten, wo man sich hätte können treffen, auch Kontakt ins Herat. Und das ist gar nicht so schlecht gewesen, weil da hat man ein bisschen beschreiben, was man so sucht. Bei mir war es immer erfolgreich gewesen.
Sehr gut. Also wir wissen jetzt, der Martin hat seinen Partner über eine Anzeige gefunden.
Mhm. Michael auch. Aber meine ist lustigerweise. Es war ja nicht die erste Internetbekanntschaft gewesen. Man konnte noch nicht können chatten, aber das Inserat von Tom war im Internet gewesen.
Ja. Bei mir ist noch ein klassisches
Bild. Nein, das ist...
Mir hat noch ein Foto geschickt in einem Brief.
Genau. Aber das war wahrscheinlich visionär gewesen, fast schon für die Zeit, oder? Das war 90er Jahre gewesen.
Nein, das war 01 gewesen.
08, okay.
Gut. Anfangs 01, genau.
Trotzdem, aber ja, Google und so hat es noch nicht so in dieser Ausprägung gegeben. So. Ja, also, vielleicht jetzt... Ihr selber sind gesellschaftlich engagiert auf verschiedensten Ebenen. In der öffentlichen Wahrnehmung auch präsent. Aber haben Sie das Gefühl, insgesamt sind homosexuelle Menschen ausreichend repräsentiert in Politik, aber auch in Wirtschaft, in Führungspositionen? Oder fehlen zum Teil doch auch noch Vorbilder?
Also was mir einfach auffällt, ist, dass es wie bei anderen Themen eher Männer sind, die man sieht. Also auch im Nationalrat gibt Tamara Funicello, oder, die sich als bisexuell definieren. Und dann gibt es aber mehrere Männer, die völlig klar sind, die sind schwul. Es gibt keine Frau, die ich jetzt wüsste, die nur auf Frauen steht im Nationalrat. Und das ist etwas, wo sich wie viele andere Themen auch durchzieht, ist mein Eindruck. Ich wüsste auch weniger Frauen, die in Frauenbeziehungen sind, auf der Wirtschaftsebene. Das hat aber vielleicht damit zu tun, dass sie dort eher sowieso unterrepräsentiert sind.
Aber ob der Schwul ist auf Wirtschaftsebene,
ist nicht
gerade
so viel
in der obersten Stufe, ja. Nicht so viel, wo man wirklich weiss, oder? Ja. Im Sport ist es schon ein bisschen besser. Also zum Beispiel die Marathonläuferin Maja Neuschwander kennt man, der Schwinger Orlik etc. Also da hat sich schon einiges da. Und zwar sowohl auf Lesbenseite wie auf Schwulenseite.
Also es gibt Fortschritte offensichtlich auch im Sport, aber einer von den wichtigsten Sporten im Fußball, im Männerfußball, das ist immer noch ein Bereich, wo es fast keine Outings öffentliche gibt. es scheint eigentlich immer noch ein sehr grosses Tabu zu sein. Müssen wir bei solchen grossen, einflussreichen Verbänden, nicht nur im Sport, es gibt ja wahrscheinlich auch andere Bereiche, auch vielleicht politisch aktiver werden? Ich meine, die Schweiz hätte mit der FIFA, die da domiziliert ist, eigentlich auch vielleicht einen Hebel. Oder wie seht ihr das?
Es ist halt immer schwierig, wie stark dass man über Politik wirklich den Hebel kann setzen und wie stark dass es die Zivilgesellschaft selber muss. Oder weil man kann dann gewisse Sachen auch nicht einfach von oben aufoktroyieren, sondern es muss wirklich auch von unten kommen. Und ich meine, die Sportverbände haben auch noch andere Probleme, also gerade jetzt im Fußball mit Rassismus vor allem, mit Ultras, das gibt es bei uns zum Teil, aber zum Beispiel die Italien sehr stark, die Themen sind ja dann alle ineinander verschränkt.
Ja, relativ peinlich finde ich eigentlich das andere nur. Es gibt zunehmend auch so Konzernboots, so mit LGBT Farben ihre Logos operiert haben auf ihren Accounts und so. Und probieren offensichtlich hier in Europa sich den Anstrich von super progressiven und offenen Unternehmungen zu geben. Aber gleichzeitig ihre Auftritte, Markenauftritte in Russland oder in Saudi-Arabien, dort gibt es das dann nicht. Und ist das eine gute Entwicklung, dass jetzt die Unternehmen hier probieren, zum Beispiel in Europa, wo es halt breiter akzeptiert ist, tatsächlich den Anstrich geben, oder ist das eher kontraproduktiv, dass die heuchlerische Haltung, so, dass man halt dort, wo es opportun ist, tut man das so zeigen, und dort, wo halt nicht, dort macht man es halt nicht.
Es ist so ein bisschen beides. Also ich finde es sehr gut, dass es zunehmend Unternehmen gibt, auch grosse und weltweite Unternehmungen, die sich dazu bekennen, dass das für sie überhaupt kein Problem ist, sondern dass sie sogar auch ihre schwulen, lesbischen, Trans-Mitarbeitenden unterstützen. Wie weit es dann nachher im Einzelfall ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber es hat mich dann schon ein bisschen gestört, gerade jetzt bei der EM oder auch bei anderen Gelegenheiten, wenn dann gerade wieder irgendwo ein Pride ist oder so weiter, dass sie das dann so raushängen und das als Werbemittel brauchen für sich selber. Das hat ja dann auch noch irgendwie den Geschmack.
Wenn wir noch einmal kurz auf die Prioritätenliste schauen und auch mit dem Bewusstsein, dass es Schwierigkeiten gibt, die auch komplexer jetzt werden, was ist denn so Top 3 vielleicht von den politischen Forderungen, die man müsste unbedingt angehen, um die Lebensqualität, das Wohlergehen, die Gesundheit von homo- und bisexuellen Menschen in der Schweiz zu verbessern? Oder wo müssen wir auch ansetzen, um gerade ja, die sexuelle Gesundheit, psychische Gesundheit, ja, wo es wirklich Defizite auch gibt, noch zum Teil, um das zu verbessern?
Also etwas, was wir jetzt in verschiedenen Kantonen diskutiert ist, so die Ausrichtung der Gleichstellungsbüros, also wie stark tut man auch diese Themen integrieren, was ich wirklich wichtig finde, weil das ist der Ort, wo man auch ein bisschen Aktivitäten kann sammeln kann, als von der Politik her. Ich finde das Thema eben, wo wir diskutiert haben von der Schule, wie ist das integriert, was passiert dort, sehr wichtig. Und etwas, das ist nicht politisch, aber was ich mir wünsche, sind einfach auch ein bisschen andere Filme. Ich habe jetzt während der Corona-Zeit viel Filme geschaut, wo schwule Hauptdarsteller hatten. Und es gibt einfach schon noch viele, die sehr, sehr problematisierend sind. Und ich habe letztes Mal einen gesehen, wo ein Migrant gerade eine andere Rolle hatte, als sehr offen, schwul lebend. Und ich habe mir wie gewünscht, dass es auch noch mehr von diesen Bildern gibt, statt, eben, man soll die Probleme auch problematisieren, was es gibt, aber ich finde, es braucht auch ein bisschen andere Vorbilder.
Also, dass man auch mal sieht, hey, es kann einfach auch toll sein, als schwul oder bisexuellen Alltag zu führen.
Ja, also ich habe einfach zu viele Filme gesehen, wo am Schluss der schwule Hauptdarsteller Selbstmord gemacht hat. Und ich habe gemerkt, ich will es wie nicht mehr sehen. Mhm. Auch wenn es die Probleme gibt, aber ich glaube, es ist doch auch ein bisschen differenzierter.
Martin, was würdest du vielleicht noch etwas ergänzen? Oder?
Ja, mir denkt, man darf schon ernst nehmen, was da im Moment so für Übergriffe passieren. Gerade in Nähe von schwulen Clubs sind ja hauptsächlich dort auch Schwule betroffen von solchen Übergriffen. Und dort sollten die Städte insbesondere noch stärkere Bemühungen machen, dass das weniger vorkommen kann in der Sensibilisierung von in den Schulen etc., der Michael hat es angesprochen, aber auch in der Prävention vor Ort.
Jetzt vielleicht noch kurz zum Schluss. immer das schwierigste Kapitel, weil ich freue mich immer, wenn man mir vielleicht noch so ein Flurgeflüster mitbringt, irgendetwas, was noch aus einem politischen, halbpolitischen Alltag Indiskretionen oder so mitbringt. Habt ihr ein Flurgeflüster dabei? Oder jemand von euch?
Ja, ich habe mir da überlegt, du hast angesprochen, dass ich schon in einer langjährigen Partnerschaft bin. Und das hat mir durchaus schon einen Anruf von einer Journalistin in Zürich beschert, weil mein Partner ist ja aus Luzern und ich habe lang in Zürich gelebt und auch politisiert. Und dann komme ich doch tatsächlich mal einen Anruf über von einer Journalistin. Sie habe gehört, ich tue zwar in Zürich politisiere, aber ich lebe eigentlich in Luzern. Und das geht doch nicht. Und ich habe dann müssen sagen, ja, ich bin viel zu Luzern, natürlich, weil mein Partner lebt in Luzern, aber ich bin in Zürich angemeldet, ich steuere in Zürich, ich habe in Zürich den Coiffeur und meinen Arzt etc. Und bin dann gespannt gewesen und der Artikel ist dann tatsächlich nicht erschienen. Aber ich bin tatsächlich effektiv sehr verwurzelt gewesen in Zürich, das zeigt sich, dass ich noch lang hier zu Luzern ist mir rausgerutscht gewesen, rausgerutscht, dass ich Zürich gesagt habe, anstatt Luzern. Inzwischen habe ich es, glaube ich, jetzt im Griff.
Ich kann mich an die Sitzung erinnern.
Ich habe ein kleines Geschichtchen. Ich habe mal ein lustiges Nachtessen gehabt und dann mit Kollegen aus dem Nationalrat und dann hat irgendjemand von der SVP mal mich gefragt, was schaffst du eigentlich noch neben dem Nationalrat? Und da habe ich ihm erklärt, dass ich jetzt voll Nationalrat bin. Ich habe ja auch noch Verbände, wo ich mitschaffe. Dann hat er gesagt, ja, wie machst du das finanziell? Hast du so eine reiche Frau? Nein, ich muss erklären, ich habe nicht eine Frau, ich habe einen Mann und über finanzielle Situationen dürfen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Also das ist so ein Beispiel gewesen, wo einfach das so drin war, das muss ja eine Frau sein an seiner Seite. Immerhin hat er den Schritt gemacht, das ist schon ein halber Fortschritt, dass auch eine Frau vielleicht könnte Geld mit der Idee bringen, aber weiter ist er nicht.
Also, danke nochmals Martin und Michael, habt ihr euch Zeit genommen und mit uns eure Perspektive teilt. Es ist wiederum sehr spannend und auch zum Teil tief gegangen, tief. Und ich freue mich auf weitere spannende Gespräche. Hinterlasse doch du eine Bewertung zum Podcast auf Spotify oder auf der Webseite von Michael Tönggi, michael-tönggi.ch. Und ich danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, und bis zum nächsten Mal. Moderation und Redaktion Jan Waldvogel, technische Unterstützung Nico Zumstein, Musik Nico Zumstein.